Hallo und willkommen zu Wirtschaft hoch 2. Na, haben Sie schon den neuen Chatbot ChatGPT ausprobiert? Nettes Spielzeug mit lustigen Antworten, oder? Komischerweise hat Google nach dem Erscheinen des Chatbots den internen Code Red ausgerufen. Code Red für Google bedeutet ernsthafte Gefährdung des Geschäftsmodells. Warum das ausgerufen wird, schauen wir uns heute an. Heute ChatGPT und der Code Red bei Google als Thema bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Deep Dive-Episode, kurz einmal aus besonderem Anlass zusammengesucht, weil Google den Code Red ausgerufen hat. Code Red heißt, Google sieht sich ernsthaft gefährdet. Das Geschäftsmodell, was Google groß gemacht hat, steht scheinbar vor einer größeren Veränderung. Und man liest überall, dass es um das sogenannte Innovators-Dilemma geht. Google steckt wohl in einem Innovators-Dilemma-Szenario. Um das nachzuvollziehen, werden wir heute ein bisschen genauer einsteigen, mal schauen, was das Innovators-Dilemma mit sich bringt, was die Grundidee ist und warum vielleicht ChatGPT wirklich eine disruptive Technik für die Google-Suchtechnologie ist. Heute einmal eine Solo-Episode, demnächst dann wieder in der gewohnten Kombination mit meinem lieben Kollegen Hans-Jürgen Wieben. Dann lassen Sie uns einsteigen und gleich mal schauen, was das Innovators-Dilemma bedeutet. Innovators-Dilemma bedeutet, dass es Innovationen gibt, die entweder Produkte evolutionär weiterentwickeln oder Produkte, die wirklich als Disruption, als grundlegende Veränderung den Markt aufbrechen. Und Clayton M. Christensen, Forscher von der Harvard Business School, hat mit seinem bahnbrechenden Buch Innovators Dilemma eigentlich die Grundform der Disruption beschrieben, diskutiert und auch eine Grundlage dafür geschaffen, dass man heute über disruptive Techniken und entsprechende Marktgegebenheiten ins Gespräch kommt. Was genau heißt Disruption? Disruption heißt, dass scheinbar die Technik so grundlegende Veränderungen auf dem Markt auswirkt, dass die etablierten Unternehmen sich schwer tun, darauf zu reagieren. Wie kann man das als Grundkonzept erläutern? Ich versuche mal so ein bisschen mich an den Argumentationssträngen des Disruptors, des Innovators-Dilemmas langzuhangeln, wie sie auch bei Clayton M. Christensen aufgeführt sind. Grundaussage von Clayton M. Christensen ist, dass wir heute auf Märkten Unternehmen vorfinden, die, wenn sie erfolgreich sind, in der Regel sehr kundenorientiert sind, die eine starke Technologieorientierung besitzen, die sich durch einen starken Innovationsgeist auszeichnen und deren Mitarbeitende durch ein gutes Management angeleitet sind und deswegen auch wirklich auf wettbewerbsintensiven Märkten auch bestehen können. Das heißt, heute am Markt tätige Unternehmen sind in der Regel erfolgreich, schaffen es, sich auf Märkten durchzusetzen und mit wichtigen Produkten auch neue Märkte zu entwickeln und sich zu etablieren. Grundtendenz in diesen Märkten, Grundtendenz bei diesen Unternehmen ist dabei auch, dass diese Unternehmen sich einfach im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Und weiterentwickeln heißt in den meisten Fällen, dass die Angebote weiterentwickelt werden. Das heißt, mit der nächsten Technikgeneration werden die Produkte etwas leistungsfähiger, etwas schneller, etwas zuverlässiger. Und diese Weiterentwicklung ist so eine Grundtendenz, die sich eigentlich in allen Märkten zeigt und die auch in diesen Unternehmen, auch in den umgebenden Partnerschaften genauso gelebt wird, weil Clayton & Christensen nennt es das Wertschöpfungsnetzwerk. Unternehmen, die als Zulieferer arbeiten, Unternehmen, die als Vorproduzenten arbeiten, Unternehmen, die als Systemlieferanten arbeiten, Unternehmen, die als Großhändler für den Weiterverkauf arbeiten. Alle diese Unternehmen sind in der Regel an Weiterentwicklung der Branche, Weiterentwicklung der Produkte interessiert. Das heißt, trifft sich die Branche, dann wird in der Regel über die Zukunft gesprochen, über die nächsten Technologieentwicklungen, nächsten Schritte und die schrittweise Weiterentwicklung anhand der Kundenorientierung und der Kundenwünsche, in welche Richtung sich Produkte entwickeln sollen. Somit beschreibt Clayton M. Christensen eigentlich einen ganz normalen Wettbewerb, ein ganz normales Unternehmensfeld, eine ganz normale Branche, in der schlicht und ergreifend alle Unternehmen an der Zukunft orientiert sind, sich mit gutem Management auszeichnen und jedes Jahr ihre Produkte schrittweise weiterentwickeln und dafür sorgen, dass sich so einfach die Märkte entwickeln, die Produkte leistungsfähiger werden und wir jedes Jahr auch neue Geschichten zu erzählen haben, neue Produkte, die wir anbieten können. Er spricht von einer sogenannten Upward Mobility, Aufwärtsmobilität, weil die Entwicklungsrichtung normalerweise immer nach oben ist. Das heißt, Produkte werden leistungsfähiger, Produkte werden besser. In seltensten Fällen findet man eigentlich Unternehmen, die auf dem Technikstand des Vorjahres verharren, weil natürlich dieser Wunsch der Entwicklung dadurch geprägt ist, dass wir auf der einen Seite natürlich oben auf Märkten vielleicht neue Produkte sehen, vielleicht höhere Erträge sehen, vielleicht bessere Leistungen für unsere wichtigsten Kunden sehen. Und so entwickeln sich Unternehmen schrittweise weiter. Und auch das Management des Unternehmens hat daran ein Interesse, weil meistens Incentivierungen zum Beispiel stark an der nächsten Generation, an den Ertragssteigerungen, an den Umsatzsteigerungen festgemacht werden. Und deswegen sagt Clayton & Christensen, normale Branchen sind klassischerweise durch eine Upward Mobility gekennzeichnet. Und mit dieser Upward Mobility, sprich der Aufwärtsmobilität, geht laut Christensen auch vielfach eine sogenannte Downward Immobility her. Downward Immobility bedeutet, wenn Sie so wollen, den Gegenteil der Upward Mobility, weil wenn ich mich einmal auf eine Technikgeneration nach oben entwickelt habe, dann ist es natürlich auch unattraktiv, wieder einen Schritt zurückzumachen, weil die Märkte sind dann nicht so fortschrittlich, wahrscheinlich sind die Preise, die ich erlösen kann, nicht so hoch, wahrscheinlich sind die Margen nicht so hoch, die ich mit einfacheren Produkten erzielen kann. Das heißt, Unternehmen entwickeln sich nach oben, entwickeln sich leistungsstärker und haben kein Interesse daran, da zurückzutreten. Das ist gut, solange die Kunden auch diese Entwicklungsschritte mitgehen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen ein neues Produkt anbiete und das Produkt hat eine deutliche Leistungssteigerung für die Kunden sehen es als notwendig an, das ist eine gute Entwicklung und sorgt dafür, dass die Kunden die Innovation dankbar annehmen und wirklich sich darüber freuen, dass die nächste Generation noch besser in der Leistungsfähigkeit ist. Wir können das mal am Beispiel der Smartphones betrachten. Die ersten Generationen der Smartphones haben sich so entwickelt, dass mit jedem neuen Smartphone die Kamera besser geworden ist und die Leistungsfähigkeiten, der Prozessor schneller, der Akku größer, der Bildschirm brillanter, alle diese Technik-Features, die wir kennen aus unseren Smartphones. Jedoch hat in den letzten Jahren eigentlich eine Situation eingesetzt, dass die Weiterentwicklungen der Smartphone-Technologie mittlerweile gar nicht mehr so auf die großen Techniksprünge sich transportieren lassen, die wir als Kunden erwarten. Ob nun mein Fotosensor anstatt 40 Millionen Pixel 60 Millionen Pixel hat, ob nun mein Akku anstatt 4000 Milliampere-Stunden auf einmal 6000 Milliampere-Stunden hat, ob nun der Snapdragon-Prozessor anstatt 2,4 MHz mit 2,8 MHz rechnet. Das sind alles nette Erweiterungen, ohne Frage. Aber ob das so der große Techniksprung ist, der mich sofort zum Neukauf des Produktes animiert, das haben wir dahingestellt. Und wenn Sie heute mal vielleicht irgendwie Testberichte über Smartphones lesen, dann werden Sie merken, dass durchaus in vielen der Kommentaren immer auch diskutiert wird, lohnt sich das Upgrade auf die neueste Technikgeneration? Und die wird in vielen Fällen mit Nein beantwortet. Die Produkte sind schön, die Produkte sind gut, aber der Normal-User kann eigentlich die Leistungsfähigkeiten der Produkte gar nicht mehr richtig nutzen. Das führt dazu, dass wir heute Produkte angeboten bekommen, die eigentlich mehr Leistung bieten, als wir als Kunden eigentlich nachfragen. Wenn man sich das vorstellt, was da passiert ist, dann sind eigentlich die Unternehmen aus dem Markt, haben die sich rausentwickelt. Die Produkte sind besser, als die Kunden die Produkte brauchen. Das ist insofern eine Situation, die auf die ganze Branche nachher zutrifft, weil natürlich der Wettbewerb der Unternehmen untereinander wird meistens bei der Spitzentechnologie ausgefochten. Nicht bei den Leistungen, die alle haben, sondern übertreffen sich im Bereich der Chip, Qualitäten, die übertreffen sich im Bereich der Optiken für die Kameras, die übertreffen sich im Bereich der Leistungsfähigkeiten der Akkus, die übertreffen sich im Bereich der Rechenleistungsfähigkeiten der Prozessoren. Das heißt, der Wettbewerb unter den Branchen führenden Unternehmen wird meistens außerhalb der Kundenerwartungen ausgeführt. So finden wir eine Situation vor, die Unternehmen produzieren Produkte, die besser sind, als die Kunden sie eigentlich nutzen können. Und sie sind quasi von der Leistungsfähigkeit oberhalb der Erwartungen, die Kunden eigentlich heute an normale Produkte stellen. Die Situation ist in vielen Branchen vorzufinden und jetzt auch im ersten Moment nichts, was dramatisch da an Problemen mit sich bringen könnte. Clayton & Christensen kann aber dann sehr schön zeigen, dass es durchaus dann bei bestimmten Techniken, bei bestimmten Technikgenerationen, bei bestimmten Entwicklungsschritten vielleicht eine technologische Grundlagenveränderung gibt, die vielleicht die Art und Weise, wie der Markt funktioniert, auch nachhaltig ändern. Um das sich als Bild vorzustellen, wir gehen mal gleich jetzt rüber auch zum Beispiel von Google und ChatGPT. Wenn wir mal schauen, was Google an Technologie einsetzt, Stand heute, dann ist Google ja eigentlich eine Suchmaschine. Und Suchmaschinen versuchen mit der besten Suchtechnologie, mit den besten Algorithmen, die besten Suchergebnisse für die Kunden auch zu zeigen. Und Google ist da, was Technologie angeht, ja global führend, hat ja auch den größten Marktanteil, investiert aber auch wahnsinnig viel Geld in die Weiterentwicklung des Suchalgorithmus, um auch mittelfristig die besten Suchergebnisse für alle Bedürfnisse der Suchen auch zu haben. Wenn man überlegt, was Google kann, dann müssen wir uns aber eigentlich als Nutzer von Google in vielen Fällen eingestehen, dass wir die Fähigkeiten des Google-Suchalgorithmus eigentlich nur eingeschränkt nutzen. Weil, weiß nicht, wie Ihnen das geht, man gibt ja klassischerweise 1-2 Worte bei Google ein und hofft auf gute Ergebnisse, klickt sich dann durch. Wenn man aber schaut, was Google zum Beispiel für erweiterte Suchfunktionen anbietet, mit Suchoperatoren, mit Filterfunktionen, mit Möglichkeiten, die Suchergebnisse einzugrenzen, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie mächtig eigentlich die Suchtechnologie von Google in den letzten Jahren auch geworden ist. Durch strukturierte Weiterentwicklung, durch gutes Management und durch Forschung und Entwicklung in genau diesem Bereich. Das heißt, auch Google, wenn man darüber nachdenkt, bietet heute ein Produkt an, sprich die Internetsuche, die eigentlich viel mehr kann, als der große Teil der Nutzer wirklich braucht. Also auch Google hat sich eigentlich aus den Erwartungen herausentwickelt. War bisher aber auch kein Problem, weil neben Google gab es verschiedene Suchmaschinenalternativen, die aber eigentlich von den Ergebnissen nicht die Qualität erreicht haben, wie sie Google bei unseren einfachen Suchanfragen geben kann. Deswegen ist Google einfach ein Produkt, das sich genauso wie alle anderen Produkte weiterentwickeln kann, sich aus dem Erwartet herausentwickelt hat, aber entsprechend da auch die Weiterentwicklung der Suchtechnologie auch viele Strukturen hat aufbauen können. Jetzt kommt ChatGPT in den Markt. ChatGPT, grundsätzliche andere Idee, wie wir Informationen identifizieren. ChatGPT, ganz kurz zur Erläuterung, ist eine sogenannte generative AI. Und generative AI bedeutet, dass der im Hintergrund laufende künstliche Algorithmus dafür sorgt, dass er aus all den Dingen, die er im Internet findet, auf Basis der Frage, des sogenannten Prompts, dem Chatbot gestellt wird, auf Basis dieser Frage eine neue Antwort generiert, daher generative AI. Nutzt dementsprechend Textfragmente, Webseiteninhalte, Statistikdaten, whatever in diesen Bot reingefüttert wird, um zu jeder Frage eine möglichst gute Antwort zu bauen. Sie haben jetzt eine Technologie in dem Markt, die für einen bestimmten Teil vielleicht des Suchmaschinenmarktes vielleicht auch Lösungen bringen könnte, die funktionieren, weil ich suche ja vielleicht bei Google klassischerweise nach den Öffnungszeiten meines Restaurants, aber ich suche bei Google natürlich auch nach, was ist das und das Konzept zum Beispiel. Und dann lande ich bei Wikipedia oder lande auf irgendwelchen Erklärungsseiten und so weiter. Das heißt, eine bestimmte Anzahl an Fragen könnte ich ja auch durchaus bei ChatGPT eingeben und würde Ergebnisse bekommen. Jetzt ist der Algorithmus von ChatGPT aber so, dass, weiß nicht, ob Sie schon mal getestet haben, da können gute Ergebnisse bei rauskommen, die können auch interessant sein, die können gut recherchiert sein, die können gut nachvollziehbar sein, die können entsprechend auch verwendbar sein. Aber in vielen Fällen ist die Qualität der Ergebnisse noch nicht so, dass man sich so wirklich auf die Ergebnisse verlassen wird. Die Technologie, die jetzt versucht, sich als Alternative zur Suchmaschine zu positionieren, versucht, Kunden mit den ersten Ergebnissen zu helfen, aber sogar bei den einfachsten Angaben, die die ChatGPT-Lösung auch da mit sich bringt, sind die Kunden eigentlich nicht zufrieden. Das heißt, sie haben auf einmal auf der Seite der Internetsuche eine Suchmaschine wie Google, die eigentlich stärker ist als alles, was die entsprechenden User auf den Märkten sich vorstellen, was sie überhaupt brauchen können. Und wir haben eine Alternative wie ChatGPT, die eigentlich was Ähnliches versucht, aber noch nicht wirklich einsatzfähig ist. Und das ist ein Setting, das klassischerweise von Clayton M. Christensen als disruptives Setting bezeichnet wird, weil wir auf einmal zwei Techniken in dem Markt haben, die mit unterschiedlichen Vorgehensweisen versuchen, die Kundenanforderungen zu befriedigen. Google durch die Technologie der Suchmaschinen, Crawler, die Webseiten analysieren, mit Kriterien bewerten, leistungsfähiger als es die entsprechenden Nutzer nachfragen. ChatGPT mit der generativen AI-Anwendung, sprich ich zerlege die Inhalte, die ich finde und baue daraus neue Antworten auf die Fragen meiner User. Noch nicht auf dem Niveau, wo vielleicht der Kunde, der User von ChatGPT diesen Angaben vertraut. Jetzt merken wir, dass diese Struktur dazu führt, dass ChatGPT eigentlich auf dem Suchmaschinenmarkt noch keine wirklich große Relevanz bekommt, weil ich kann mich auf die Angaben nicht verlassen. Ich kann nicht sicherstellen, dass das, was ChatGPT ausspricht oder ausspuckt, den Ergebnissen entspricht, die ich haben muss, die ich auch vertreten kann. Dementsprechend wird ChatGPT eigentlich als Suchmaschine nicht wahrgenommen. Was aber passiert im Hintergrund ist, dass wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Google sich ja auch weiterentwickelt hat, dass Google sich über die Zeiten verbessert hat, die Suchalgorithmen verbessert hat, wird auch ChatGPT wahrscheinlich in der nächsten Version, ChatGPT basiert heute auf dem Grundsprachmodell Version 3.5, wenn das Modell auf der Grundversion 4.0 basiert, wenn das Modell vielleicht mit Live-Daten gefüttert wird, wenn das Modell vielleicht über die Eingaben der User lernt, werden einfach die nächsten Evolutionsstufen von ChatGPT schrittweise besser werden. Auch ChatGPT tritt jetzt die Upward Mobility an. Sie erinnern sich, Upward Mobility heißt, die Produkte entwickeln sich weiter, die nächste Generation wird leistungsfähiger und alle finden das gut und alle unterstützen das und alle wollen noch leistungsfähiger werden. Das heißt, auch ChatGPT fängt an, leistungsfähiger zu werden und wird im Laufe der nächsten Zeit wahrscheinlich bessere Antworten generieren können, dafür sorgen können, dass die Antworten verlässlicher sind, dafür sorgen können, dass die Antworten wirklich auch die einfachen Suchergebnisse vielleicht von Google in der Qualität zumindest auf gleicher Augenhöhe schaffen, wahrzunehmen. Was dann passiert, und das lässt sich sehr schön auch in diesem Innovators-Dilemma festmachen, ist, dass schrittweise durch die Verbesserung dieser neuen Technologie, in unserem Fall generative AI, irgendwann ChatGPT so gut sein wird oder halt vergleichbare Sprachmodelle, dass die einfachen Suchanfragen, die bisher über Google gelöst wurden, auf einmal auch alternativ über ChatGPT gelöst werden können. Also auf einmal sind in diesem Markt zwei Technologien in der Lage, das gleiche Problem zu lösen. Und wahrscheinlich wird ChatGPT in der Lage sein, unsere Ergebnissuche, die wir anstreben bei der Suche im Internet, deutlich zu beschleunigen, weil wenn wir die richtige Lösung von diesem Tool für uns generiert bekommen, ist es für uns als Kunden, als User viel, viel einfacher und auch weniger zeitaufwendig, deswegen auch eigentlich günstiger für uns, als wenn wir uns über Google, über Suchergebnisse, dann erst unsere mögliche Ergebnisliste zusammenbauen müssen, auf Webseiten wechseln müssen, diese Webseiten lesen müssen, diese Webseiten bewerten müssen und dann daraus uns eine Lösung auch ableiten müssen. Das heißt, auf einmal haben wir zwei Technologien im Markt, die dafür sorgen, dass ich mit der neuen Technologie ChatGPT vielleicht schneller, vielleicht für uns mit weniger Aufwand, die gleiche Ergebnisleistung erzielen können wie bei Google. Das heißt, natürlich werden wir als Privatkunden vermutlich dann eher zu ChatGPT greifen bei einfachen Suchanfragen. Das heißt aber automatisch auch, dass diese Suchanfragen nicht mehr bei Google laufen. Und da Google 97% des Umsatzes und Ergebnisses über die Suchmaschine bisher macht, werden dort Suchmaschinen-Anzeigemöglichkeiten wegfallen. Die Anzahl der Suchanfragen wird zurückgehen und dadurch wird das Kerngeschäft von Google massiv bedroht. Und jetzt wird klar, warum auch Google mit Argusaugen auf dieses Thema schaut und warum Google jetzt auch diesen Code Red ausgerufen hat. Weil das Kerngeschäft von Google ist massiv bedroht. Sobald die Chat-Lösung so gut ist wie die schlechtesten Google-Suchanfragen, ist die Gefahr vorhanden, dass Google jetzt Geschäft verliert und die Unternehmen oder die User anfangen werden, unterschiedliche Suchmaschinen anzusteuern für unterschiedliche Suchanfragen und nicht immer nur Google. Die bisherigen, ich glaube aktuell 92% Marktanteil von Google weltweit, wird Google auf diese Art und Weise nicht halten können. Könnte man ja sagen, warum reagiert Google da nicht drauf? Warum hat Google nicht einen eigenen Chatbot? Warum ist Google nicht in der Lage, jetzt vielleicht kurzfristig nachzuziehen und anstatt der Google-Suche im Suchschlitz auch eine Chatbot-Alternative anzubieten? Es gibt dafür verschiedene Gründe, die das sehr schön auch beleuchten, warum das so ist. Weil durchaus kennt Google die Chat-Technologie und wer ein bisschen diese aufgeregte Veröffentlichung verfolgt hat, wir mitbekommen haben, dass eigentlich direkt nach der Bekanntgabe, dass ChatGPT jetzt öffentlich zugänglich ist, Google innerhalb von Minuten darauf reagiert hat und gesagt, also wir machen auch schon ganz lange generative AI, deswegen wir können das genauso und gar kein Thema. Wir werden kurzfristig auch unseren generativen AI-Bot mit dem Namen Bard bereitstellen. Das heißt also, das Thema war bei Google präsent, aber bisher noch nicht veröffentlicht, weil es immer hieß, ja, ist ein bisschen schwierig mit Technik und Qualität. Deswegen aber jetzt, wo das im Markt ist, ziehen wir entsprechend nach. Warum ist aber vielleicht dieses Thema trotzdem nicht mit der Priorität betrachtet worden, wie es vielleicht hätte betrachtet werden müssen, angesichts der Gefahr, die wir jetzt haben? Klassischerweise werden 5 Problemfelder identifiziert, die nochmal zeigen, wie große Unternehmen und Google groß, etabliert, gut geführt, wie große Unternehmen eigentlich Schwierigkeiten haben, auf diese Veränderung zu reagieren. Erster Grund, Ressourcenallokation. Ressourcenallokation heißt, wenn ich mit neuen Projekten in Großkonzernen Fuß fassen möchte, dann ist es relativ schwierig, diese Ressourcen, finanziell Mitarbeitende, für diese Projekte zugeordnet zu bekommen, wenn diese Projekte einfach schwierige Zusatzerwartungen mit sich bringen. Jetzt hat Google ein großes Suchmaschinengeschäft und investiert Milliarden in die Weiterentwicklung der Suchmaschinenalgorithmen und in die Art und Weise, wie Webseiten indexiert werden und klassifiziert werden. Das Kerngeschäft ist darin zu finden, dass wir einfach dort besser werden und dass wir sicherstellen, dass wir dort der Marktführer bleiben. Deswegen packen wir einen Großteil unserer Ressourcen in die Weiterentwicklung dieses Geschäftsfeldes, weil das sichert uns unsere Zukunft. Jetzt kommt ein Forschungsteam mit der Idee der generativen AI um die Ecke. Wir könnten doch auch versuchen, dass wir die Webseiten analysieren, verstehen und daraus neue Lösungen bauen, neue Antworten bauen. Wird vermutlich im Konzern das als spannendes Thema angesehen werden. Aber wenn es um die Budgetverteilung geht und man sich fragt, wo können wir jetzt unser Geld investieren in die Verbesserung der Suchmaschinentechnologie mit dem Wissen, dass wir da eine Chance haben, weiterhin Marktführer zu bleiben, oder in die Entwicklung einer generativen AI-Technologie, wo wir gar nicht so genau wissen, inwieweit das mal relevant wird, inwieweit das wirklich mal groß wird, wann das groß wird, wie groß das wird, da wird immer dieses neue Geschäftsfeld verlieren und wird deutlich weniger Ressourcen bekommen, als das die etablierten Geschäftsfelder auch bekommen können. Und so haben wir eine Struktur, die eigentlich bei Google exemplarisch sich zeigen lässt. Das Unternehmen kennt die Entwicklung. Das Unternehmen ist bei den Entwicklungen durchaus mit dem Puls der Zeit und ist da auch durchaus bereit, in diese Richtung auch zu experimentieren, in diese Richtung zu forschen. Die großen Budgets fließen aber in die anderen Themen. Fließen in die Themen, die Geld verdienen, fließen in die Themen, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren weiterhin groß bleiben werden. Voraussichtlich. Zweiter Punkt. Größe des Marktes und Größe der Organisation. Auch das kann man sich gut vorstellen. Wenn ich mir heute überlege, wie groß das Geschäftsfeld ist für Google im Bereich der Suchmaschinen, des Suchmaschinenmarketings, dann sind das Milliarden an Umsätzen, die über dieses Feld geholt werden. Möchte Google jetzt weiter stark wachsen, wird Google vermutlich mit diesem Geschäftsfeld eine Chance haben, durch eine entsprechende Ausweitung auch mit weiteren Milliarden zu gewinnen, vielleicht auch die Wachstumserwartungen der Börse, die Wachstumserwartungen der Investoren zu befriedigen. Je größer ein Unternehmen ist, muss ich ganz kurz vorstellen, desto größer müssen nachher auch die absoluten Umsatzzuwächse sein, damit man die Erwartungen von Börse und Eigentümern erreicht. Habe ich ein Unternehmen, was 3 Millionen Euro verdient, dann kann ich mit einem Extrageschäft von 500.000 Euro einen großen Umsatzzuwachs erzielen. Verdient mein Unternehmen aber nicht 3 Millionen, sondern 3 Milliarden, dann sind 500.000 Euro extra Umsatz einfach vergleichsweise wenig, prozentual gesehen. Und deswegen, je größer das Unternehmen wird, Google Riesenkonzern, desto größer müssen auch die Märkte sein, in die investiert wird. Jetzt haben wir gerade gesagt, es wird die Verbesserung der Suchmaschinentechnologie angesprochen, es wird die Identifikation von neuen Werbeoptionen auf der Webseite angesprochen, Google Local, Google Shopping, was auch immer. Und jetzt überlegt man, wie viel Umsatz kann ich mit generativer AI machen? Wahrscheinlich schwierig zu beurteilen. Dementsprechend sind die Umsatzerwartungen und Umsatzchancen in den klassischen Geschäftsfeldern immer viel größer, viel relevanter für den Gesamtumsatzzuwachs, als das neue Technologien sind, die vielleicht relativ kleine Umsatzzuwächse nur mitbringen können und deswegen auch von Unternehmen nicht so als relevant angesehen werden. Drittes Problemfeld, generative AI, schönes Thema. Lass doch mal die Kunden fragen, wie schön und gut die das finden werden. Jetzt gibt es dieses Thema noch nicht. Marktforschung für neue Produkte, Marktforschung für disruptive Produkte, für neue Anwendungen sind extrem schwierig. Ich frage Kunden nach Einschätzungen zu Produkten, die sie nicht kennen, die vielleicht anders funktionieren, die ich vielleicht gar nicht mal als Modell so leistungsfähig zeigen kann, wie sie später mal werden können, weil ich ja auch gerade in der frühen Technikphase sind. In der Regel werden Marktforschungen für disruptive Produkte immer auf Ablehnung vom Markt stoßen, weil einfach der Kunde natürlich auch in gewohnten Bahnen weiterdenkt, weil der Kunde natürlich auch die Strukturen weiterdenkt, die er kennengelernt hat. Und deswegen sich extrem schwer tut, auch ableiten zu können, was vielleicht für disruptive Ansätze den Markt auch neu in 3 Jahren, in 5 Jahren definieren können. Und deswegen auch gerade wieder das Thema des Bezugs zum großen Konzern. Große Konzerne basieren ihre Investitionsentscheidungen auf der Größe des Marktes, auf der Prognostizierbarkeit des Marktes und auf den Meinungen der Kunden. Und jetzt frage ich den Kunden nach der Anwendung von generativer künstlicher Intelligenz. Ich lasse mir meine Antwort bauen, zeige einen Prototyp, der nicht so richtig gut funktioniert. Da wird kein Kunde sagen, ja, wie cool ist das denn? Ich werde meine ganzen Budgets in andere Bereiche umschiften. Das heißt, ich habe auf einmal Strukturen im Unternehmen, die auf eine Kundenfeedback-Relevanz angewiesen sind. Aber ich kann dieses Kundenfeedback nicht zusammentragen, weil ich einfach die Kunden das nicht fragen kann, weil sie kennen das nicht und können das nicht beantworten. Und das führt auch dazu, dass wir als viertes Aspekt darüber diskutieren müssen, dass die Fähigkeiten, die eigentlich das Unternehmen heute ausmacht, die Fähigkeiten nicht mehr mit sich bringen, auf Veränderungen zu reagieren, zumindest auf grundlegende Veränderungen zu reagieren. Wenn man Unternehmen betrachtet, so in verschiedenen Lebensphasen, dann ist in frühen Phasen ein Unternehmen oftmals das Unternehmen darauf angewiesen, dass wir mit unseren Mitarbeitern und mit dem knappen Geld eigentlich mit unseren Ressourcen intelligent umgehen, dass wir experimentieren, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir bereit sind, Fehler zu machen, dass wir uns umentscheiden, dass wir einfach unsere Ressourcen möglichst flexibel, effizient einsetzen. So werden klassischerweise Startups gegründet und es dauert oftmals eine Zeit lang, bis sich aus diesen Ideen des Startups dann ein marktfähiges Produkt entwickelt, das Produkt anfängt, so ein bisschen Traction, ein bisschen Traktion auf den Markt zu bekommen, die ersten Kunden das Produkt gut finden, das Unternehmen wachsen kann. Das heißt, in der frühen Unternehmensphase brauche ich ganz viel Experimentierfreude, ganz viel Ressourcen freischaufeln, ganz viel innovatives Zugreifen und Ausprobieren. Werden Unternehmen größer und treten in so Wachstumsphasen ein, dann muss dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren nach und nach in Prozesse gegossen werden. Wir müssen Strukturen entwickeln, wir müssen Hierarchien entwickeln, wir müssen Abläufe etablieren, dass wir unsere Leistung einfach auch immer wiederkehrend und immer wieder wiederholend auch erzielen können. Das heißt, in der zweiten Phase des Unternehmertums, oftmals nachdem wir unsere Ressourcen einsetzen mussten und Ressourcen geschickt einsetzen, müssen wir in der zweiten Phase des Unternehmens anfangen, Prozesse zu etablieren. Und wenn wir das geschafft haben und das Unternehmen sich entwickelt hat und größer wird, dann beginnt meistens auch eine Herausbildung von einer Unternehmenskultur, von Werten, von Visionen. Und große Unternehmen sind in vielen Fällen dadurch gekennzeichnet, dass sie einfach mit einem sehr starken Wertekanon auch gegenüber ihren Kunden für ganz zentrale Leistungsfähigkeiten und Aussagen stehen. Nehmen wir das Beispiel Google. Google ist als Unternehmen einfach entstanden durch die Entwicklung dieses Algorithmus und auf Basis dieses Algorithmus, der dann besser geworden ist, wurden dann Prozesse entwickelt, die dann auch so das Ad-Netzwerk, wie man auch die Anzeigen einbuchen kann, wie das strukturiert wurde und so. Und mittlerweile ist Google einfach ein ganz großer Konzern, der nach ganz klaren Werten geführt wird, die beste Suchmaschine der Welt zu sein. Wir sind offen, wir sind innovationsfreundlich, aber wir haben natürlich auch eine Verlässlichkeit in Abläufen. Wir sind ein großer Partner für die werbungstreibende Industrie. Also ganz viele Werte, die so ja den Kern ausmachen dessen, was große Unternehmen eigentlich mit sich bringen, was vielleicht auch für Google exemplarisch ist. Jetzt kommt so eine neue Technik wie generative AI in den Markt rein. Und diese Technik ist ja neu, diese Technik ist ja jung und tritt eigentlich ein in einer Phase, wo man experimentieren muss, wo man ausprobieren muss, wo man gucken muss, wie man mit vielleicht knappen Ressourcen neue Ideen erfindet, wie man vielleicht auch Dinge umändert, wo man auch Fehler zulässt. Und diese Technologie, die ja jetzt auch fehlerbehaftet ist, trifft auf eine Unternehmenskultur von Google, die eigentlich im großen Business für Verlässlichkeit steht, die für Sicherheit steht, die für Partnerschaft mit den Unternehmen steht, die für ja auch Sicherheit im Nutzungsverhalten steht. Und auf einmal ist eine Technik da, die das nicht kann. Das heißt, diese Technik der generativen AI, und das war auch das Thema, warum Google sich damit schwer getan hat, die einzuführen, die Technik der generativen AI hat nicht die Leistungsfähigkeit, die der Google-Suchalgorithmus hat, und hat nicht die Leistungsfähigkeit, die auch die Google-Systeme haben. Wir haben auf einmal eine Technik oder eine Idee im Markt, die eigentlich nicht in diesem Unternehmenskonstrukt Google unterzubringen ist, weil einfach die Werte, die Visionen, die gemeinsame Kultur eine ganz andere ist, weil wir einfach andere Werte auch entwickelt haben, die wir brauchen, um auf dem bisherigen Markt bestehen zu können. Also das ist durchaus eine gute Wertestruktur, aber sie geht einfach nicht damit einher, was die Unternehmen eigentlich brauchen würden, wenn wir experimentieren wollen. Und sollen wir auf einmal eigentlich die Fähigkeiten, die Google hat, sind auf einmal ja nicht mehr die Fähigkeiten, die es braucht, um scheinbar mit generativer AI zu experimentieren. Und so kann man feststellen, dass wir, gerade wenn Unternehmen größer geworden sind, uns sehr, sehr schwer damit tun, diese veränderten, disruptiven Techniken wahrzunehmen, sie aufzunehmen und wieder diesen Experimentiermodus zuzulassen, den es braucht, um nach der Experimentierphase wieder in die Etablierung von Prozessen zu kommen, sondern die Unternehmen sind einfach in einer ganz anderen Lebensphase und tun sich enorm schwer damit, diese Erwartungen auch zu treffen, die nachher vielleicht diese Technik braucht, um sie etablieren zu können. Und so haben wir eine Situation, dass diese Unternehmen sich auf einmal in einer Struktur wiederfinden, dass sie eigentlich gar nicht mehr die Fähigkeit besitzen, so innovativ arbeiten zu können. Letzter und fünfter Punkt, den Clayton M. Christensen als klassisch für Innovators-Dilemma-Situationen aufführt, ist das sogenannte Performance Oversupply. Performance Oversupply, ganz kurz zur Erinnerung, wir hatten gerade gesprochen, dass ja die Leistungsfähigkeit der Produkte über den Anforderungen des Marktes ist. Das heißt, die Produkte können eigentlich mehr, als die Kunden sie nutzen können. Wenn ich aber mehr kann, als die Kunden wirklich erwarten, dann habe ich ja vermutlich auch in den Produkten zum Beispiel auch viel zu viele Features verbaut, bin viel zu teuer und tue mir auch schwer, da wieder runterzukommen. Wir hatten ja auch gesagt, dass wenn ich einmal oben bin, ich kann ja die Leistungsfähigkeit schlecht wieder reduzieren. Wir können ja schlecht bei der nächsten Handygeneration sagen, dass wir ein bisschen schlechtere Prozessoren eingebaut haben. Google kann schlecht sagen, ich reduziere ein bisschen die Leistungsfähigkeit des Algorithmus, weil wir das irgendwie ein bisschen vielleicht einfach in den Servern unterkriegen. Das heißt, ich stecke einfach oben in dieser Überleistung fest und kann mich gar nicht damit arrangieren, dass ich jetzt auf einmal Produkte habe, die vielleicht in der Leistungsfähigkeit schwächer sind. Nehmen wir das Beispiel generative AI wieder. Die Ergebnisleistungen sind nicht da, wo vielleicht Google sich vorstellen möchte, wo die Lösungen sind. Und so haben wir jetzt eine Situation, wo zwei Technologiegenerationen im Markt sind. Eine, die sich oberhalb der Anforderungen der Kunden befindet, der Google-Suchalgorithmus, und eine, die sich anschickt, schrittweise sich an die unteren Erwartungen an Suchmaschinen heranzuarbeiten. Und sobald die generative AI so gut ist, dass sie wirklich in der Lage ist, eigentlich die einfachsten Suchanfragen verlässlich zu beantworten, sind zwei unterschiedliche Generationen im Markt vertreten und der Kunde wird sich je nach Anwendungsfall das suchen, was für ihn leichter umzusetzen ist. Und gerade bei einfachen Suchanfragen, bei bestimmten thematischen Recherchen zum Beispiel, ist ChatGPT heute schon fast auf Augenhöhe mit den einfachen Suchergebnissen, die ich bekomme und kann dementsprechend auch für viele Nutzer eine Alternative sein. Jetzt kommt die Technik in den Markt rein und Google mit zu viel technischer Leistung und einem hohen Kostenapparat einer großen Organisation merkt, dass denen die Anzeigen wegbrechen, weil einfach die Suchanfragen zurückgehen. Und das ist genau die Situation, wo jetzt gerade auch beim Innovators-Dilemma die Grundaussage ist, jetzt können die Unternehmen eigentlich nicht reagieren. Nehme ich die Technologie auf, hole ich mir die Chat-Technologie selber ins Haus, was ja bei Google diskutiert wird, kannibalisiere ich mich ja selber, dann reduziere ich ja durch die Art und Weise, wie ich Antworten generiere, eigentlich die Anzahl an Suchanfragen, denen ich potenziell noch attraktive Anzeigen zeigen kann. Das heißt, hole ich die Technik ins Haus, fange ich an, mich intern zu kannibalisieren. Andererseits könnte ich darüber nachdenken, dass ich vielleicht versuche, eine gewisse Anzahl der Anzeigen noch zu halten, weil die könnten dann auch verschwinden, indem ich zum Beispiel den Anzeigenpreis drastisch reduziere, nämlich die Gebotspreise deutlich runternehme, damit Kunden auch weiterhin bei mir werben, Werbungskunden. Beides führt aber dazu, entweder ich kannibalisiere mich intern, reduziere das Volumen an Anzeigen, oder ich hole den Preis runter und reduziere damit den Gesamtumsatz, den ich mache. Beides resultiert in massiven Einbrüchen in Umsatz und Ertrag. Diese Situation ist genau die Situation, wo Unternehmen sich jetzt extrem schwer tun zu reagieren, weil die beiden Technikgenerationen sind im Wettbewerb. Die eine ist deutlich über das hinaus ausgebaut, was die Kunden haben wollen. Die andere fängt an, sich genau in die Erwartungen der Kunden reinzuentwickeln. Die darüber hinaus entwickelte ist deutlich teurer, hat die deutlich größere Organisation, hat deutlich weniger Flexibilität. Die junge Technik ist schneller, ist cooler, ist in der Lage, Dinge schneller, einfacher zu machen, vielleicht sogar noch günstiger umzusetzen, ist für den Kunden schneller zu nutzen, der muss sich nicht durch Suchergebnisse durchwühlen. Und auf einmal habe ich dieses disruptive Setting, warum Clayton M. Christensen und auch viele andere durchaus den Code Red nachvollziehen können, weil auf einmal klar ist, da kommt die neue Technikgeneration, die wird nicht mehr verschwinden, die wird weiterhin eine Relevanz haben und die wird sich schrittweise so entwickeln, dass sie anfangen wird, die einfachen Suchanfragen verlässlich zu beantworten, dass sie dadurch anfangen wird, einzelne Suchanfragen auch nicht mehr über Google, sondern über eine Chat-Funktion, zum Beispiel bei ChatGPT, laufen zu lassen und deswegen bei Google mittelfristig der Umsatz gefährdet ist. sehr komplexe Erläuterung, aber ich hoffe, dass die Zusammenhänge klar werden konnten, dass wir bei Disruption Unternehmen vorfinden, die mit einer anderen Lösung auf dem Markt auftauchen. Diese andere Lösung im ersten Schritt nicht so leistungsfähig ist, aber sobald diese Upward Mobility, die Weiterentwicklung einsetzt, diese andere Lösung anfängt, von unten in den Markt einzudringen, von unten die einfachsten Anforderungen schafft zu treffen. Und sobald wir dann zwei Technikgenerationen im Markt haben, eine, die sich oben raus entwickelt hat, eine, die unten gerade anfängt, den Markt auch anzuknabbern, ist die Disruption für Unternehmen fast nicht mehr zu verhindern, weil wir einfach merken, dass wir im strategischen Dilemma stecken, weil integrieren geht nicht, selbst Kannibalisierung, aufkaufen zu spät, Technik ist im Markt, ist entwickelt und Preissenkung hilft auch nur so lange, wie ich durch Preissenkung den Wettbewerber draußen halte und reduziert auch meine Erträge. Und deswegen dieses Setting, was diskutiert wird bei Google und ChatGPT zum Innovationsdilemma, ist ein sehr schönes Beispiel davon, wie vielleicht die Situation, die auch in anderen Strukturen sich schon gezeigt hat, die es auch im Suchmaschinenmarkt zeigen kann. Erstaunlicher insofern, weil man nie dachte, dass Google mal die Marktführerposition verlieren wird, dass Google als digitales Monopol durch den Vorsprung, den Google hat, auch auf Jahre, Jahrzehnte wirklich unanfechtbar ist. Aber nun zeige ich, dass diese neue Technikgeneration einfach wahrscheinlich das kann, was wir uns von vielen Google-Anfragen immer schon erhofft haben, sprich die Antwort auf unsere Frage finden, mit einer anderen Art, wie die Antwort generiert wird und deswegen dafür auch sorgen kann, dass Googles Geschäftsmodell in der bisherigen Form vielleicht ein Bedrängnis gerät, vielleicht sogar sich in Teilen wirklich verändern muss. Somit einmal die Analyse zu Code Red bei Google, zur Bedeutung von ChatGPT im Markt. Und ich kann allen nur raten, die jetzt mit ChatGPT noch nichts zu tun gehabt haben, die es vielleicht mal gehört haben, aber nicht ausprobiert haben, nutzen Sie die Chance, damit mal zu experimentieren. Und die Art und Weise, wie man vielleicht Befehle in so Chatfenster eingibt, ist das, was momentan groß als sogenanntes Prompt Engineering diskutiert wird. Und das Faszinierende bei ChatGPT ist, dass man auf der einen Seite halt in der Lage ist, schon wirklich komplexe Fragen zu stellen, dass dann ChatGPT auf Basis der Algorithmen gute Antworten auch vorschlägt, die, wie gesagt, mal mehr, mal weniger genau passen, aber da wird sich auch die Technologie verbessern, wie wir auch gerade gesprochen haben. Aber dass insbesondere auch die Speicherung der Antworten dazu führt, dass sich durch das Bezugnehmen auf die letzte Antwort auch die Antwort von ChatGPT weiterentwickeln lassen kann. Das heißt, ich kann eine Frage zum Thema stellen, ChatGPT wirft mir die erste Antwort aus und dann kann ich diese Antwort spezifizieren lassen, kann diese Antwort ausbauen lassen und kann sagen, nimm doch mal die Antwort und erweitere das um diesen Aspekt. Oder kannst du mal daraus drei Bullet Points machen? Kannst du diese Antwort erweitern und vielleicht noch eine weitere Sichtweise mit einfügen? Kannst du das in einfacher Sprache ausdrücken? Und so ist diese Idee dieses Chat, dieser Chat-Kommunikation sehr, sehr beeindruckend und auch bestechend, weil sie einfach eine ganz andere Art der Suche, eine ganz andere Art der Textgenerierung mit sich bringt. Und deswegen, wenn man nicht die Chance hatte, wenn man einfach nach ChatGPT googelt, eigentlich bitter, dass man quasi das Disruptionstool bei Google sich ergoogelt. Kann man drüber grinsen, aber ich vermute mal, dass das auch nicht gesperrt wird als Suchbegriff. Und dann landet man meistens auf der Webseite von OpenAI, das ist der Betreiber, der im Hintergrund steht, muss sich einmal registrieren und muss dann gucken, dass der Server nicht überlastet. Das ist manchmal ein bisschen tricky, aber man kommt dann meistens nach 2-3, deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen, das mal zu machen. Also, hoffe, gibt ein bisschen Ideen, was sich gerade bei Google im Headquarter abspielt, warum Google Sorge hat, dass ChatGPT vielleicht der disruptive Moment für Google sein kann. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen erläutern, auch so in der Struktur dessen, was im Hintergrund passiert. Und wünsche dementsprechend fröhliches Googlen, wünsche fröhliches Sprechen, Chatten mit ChatGPT und verbleibe bis demnächst bei Wirtschaft hoch 2. Und der Hinweis wie immer, und das bitte gerne auch mal machen, würden wir uns sehr darüber freuen, jede Bewertung bei Apple Podcast, jede 5 Sterne bei Spotify, jeder Kommentar bei einer Podcast-App Ihrer, eurer Wahl ist wirklich echt cool. Wir freuen uns richtig darüber. Und wir sind da auch darauf angewiesen, dass wir einfach weiterhin unsere schöne Hörerschaft behalten können, dass wir weiterhin gefunden werden und dass wir auch weiterhin motiviert bleiben, den Podcast zu machen. Deswegen gerne die Chance nutzen, einmal jetzt kurz, Podcast geht zu Ende. Nutzen Sie das, kurz Handy angeschmissen, kurz auf die Webseite gegangen, kurz die 5 Sterne reingepackt, kurz einen netten Kommentar geschrieben. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche alles Gute und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft hoch 2.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.